Ja, recht schönen guten Morgen. Freut mich, euch heute Morgen zu begrüßen. Und wie gewohnt möchte ich nicht nur Gottes Segen sagen, sondern auch Božje blagoslovenie. Vielleicht Pacha Domnului, God bless you. Wenn auch andere Sprachen da vorhanden sind. Ich kann es, wenn ich ein paar Worte in andere Sprachen gesagt habe, das bedeutet nicht, dass ich diese Sprachen spreche. Nicht, dass ihr euch Hoffnung macht, beim Ausgang mit mir Russisch zu sprechen. Das schaffe ich nicht, ich kann nur ein paar Worte sagen. Aber es freut mich, euch auch auf eure Sprache begrüßen zu dürfen. Ich spreche, meine Muttersprache ist Rumänisch. Ich kann auch Pacha Domnului sagen, ist jemand, der Rumänisch spricht hier? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ist heute nicht da. Okay. Interessant ist, als ich die Adresse heute eingegeben habe, habe ich gedacht, Mensch, diese Location kenne ich schon. Das heißt, ich bin in diese Gebäude bei euch zum ersten Mal, aber nicht zum ersten Mal in diese Gebäude. Ich war in diese FEG vor ein paar Jahren, gute Jahren. Ja, als ich die Räumlichkeiten gesehen habe, habe ich mir erinnert, dass nicht zum ersten Mal da bin. Aber ja, da wollen wir ein ganz interessantes Thema heute Morgen haben. Und jetzt möchte ich noch schauen, ob wir noch einige Argumente, die ich einmal, denke ich, erwähnt habe, hier noch in Sinn habt. Ist das Wort Gottes? Haben wir Argumente? Ich habe euch, denke ich, vor eineinhalb, zwei Jahren einmal erzählt, dass uns die Bibel sagt, wie groß sein wird das Endprodukt. Weiß jemand noch? Bezalel, derjenige, der war nicht ein ganzer Hebräer, die Mutter war aus Dan, der Vater war aus Sidoniter. Und dem, der war ein Künstler, der konnte alles gut machen, und dem sagte der Herr, pass mal auf, du machst mir auch einen Leuchter. Wie viele Armen hat der Leuchter?
Sieben.
Und was steht auf dem Leuchter? Was haben wir? Er sagt ihm, mach mir Blumen, mach mir Knospen, mach mir Becherchen. Kapitel 25, auch zweitem Buch Mose. Und da sagt ihm, wie viele sein sollen. Und wohl wahrscheinlich die meisten von uns zählen wir sowas nicht. Aber es ist sehr interessant zu zählen, weil wenn wir zählen, dann stellen wir fest, dass auf die ersten vier Armen haben wir 39, auf den letzten drei haben wir 27. Was bedeutet das? 39 plus 27? 66. Was ist das? Altes und Neues Testament. Ja? Und noch eine Sache, die wir heute erinnern wollen, ist die Tatsache, dass das hebräische Alphabet eigentlich auch das Erlösungsplan ist. Wir fangen an mit dem Aleph, das ist die erste Buchstabe, ist für die Schöpfung, und kommen wir bis zum letzten Buchstabe, die eigentlich für Feuer steht. Vorletzte Buchstabe ist Erlösung, ist das ewige Leben, und das letzte ist Feuer. Und wenn wir in der Bibel lesen, stellen wir fest, dass diese Erde zum Schluss, was passiert mit dem? Wird verbrannt. Okay, jetzt wollen wir, ich bin nicht mehr von der Jüngsten, und als ich jung war, war ein Buch, das sozusagen alles durchgeschlagen hat. Der Autor war ein Schweizer, Erich von Däniken. Sagt jemandem der Name etwas? Ja? Erich von Däniken schrieb ein Buch, und als wir jung waren, war das Buch Non plus Ultra. Erinnerungen über die Zukunft. Naja, klang ganz geheimnisvoll, ganz interessant. Die Philosophie, die er dort dargestellt hat, war auch ganz interessant. Und viele von uns waren begeistert, ich selber auch. Jetzt will ich mich nicht mit seinem Buch befassen. Jetzt gibt niemand mehr etwas auf seinem Buch. Aber ich möchte die Idee, etwas, das Erinnerungen und die Zukunft beinhaltet und selbstverständlich der Präsent auch vorhanden ist, Haben wir sowas in der Bibel? Ich möchte euch einladen, dass wir im ersten Buch Mose aufschlagen und hier Kapitel 22 ein klein bisschen durchlesen. Und wir fangen exegetisch das Wort Gottes zu studieren. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Interessant ist, Gott will Abraham prüfen. Und es ist interessant, ich bin einer, der gerne liest und ich habe viele Bücher gelesen, aber so ein Buch wie die Bibel gibt es nicht. So ein Buch wie die Bibel gibt es nicht. Sind viele kluge Bücher in dieser Welt. Sehr interessante und sehr intelligent geschriebene Bücher. Aber wie die Bibel spricht uns an auf verschiedenen Ebenen. Wir reden historisch, wir reden moralisch, wir reden prophetisch, wir reden typologisch. Und es scheint so, dass diese typologische ist ganz, ganz wichtig. Und Gott erzählt in dieser Begebenheit, was in die Vergangenheit war. Und Gott erzählt uns, was in die Zukunft sein wird. Mal schauen, ob ihr die gleiche Meinung mit meiner Wenigkeit auch zum Schluss dieser Predigt habt. Und da sehen wir in dieser Begebenheit, die er erzählt über Abraham, wir haben auch bei der Lektion über ihn gesprochen, Abraham kam interessanterweise von dem Persischen Golf heute, ja, kam er so nach Nordosten, parallel oder an der Rand von Euphrat und Tigris, und kam bis Haran. Haran übersetzt man in Deutsch mit Kreuzung. Und dort war eine Entscheidung zu treffen, und da stellen wir fest, dass nur er und Lot weitergehen, die anderen bleiben dort, in Haran. Aber gut, machen wir die Geschichte kurz. Abraham kommt, wir kennen seine vielen Probleme, die er gehabt hat in das neue Land. Wir haben auch bei der Lektion ein klein bisschen gehört, ja, wie war es, warum und weshalb ist ihm versprochen worden, dass er dieses Land bekommt, aber im Grunde genommen hat er selber nicht bekommen, sondern seine Nachkommen. Und das stimmt. Abraham gibt sich als gläubig. Und er ist auch gläubig. Und wir geben uns auch als gläubig, oder? Sind wir gläubig oder nicht? Ab und zu, sagt der Bruder. Ne? Vielleicht stimmt, was du sagst. Ja? Wir haben immer ein Problem mit dem Glauben. Wir theoretisieren und wir sagen, ja, wir sind gläubig, und manchmal haben wir ein Problem. Wir haben auch bei der Lektion gehört, ein bisschen mit dem Babylon rauskommen, wie soll das sein, was verstehen wir dahinten? Mit Sicherheit ein Thema für sich. Und mit Sicherheit, jeder von uns hat ein klein bisschen eine andere Vorstellung, wie man das geschehen sollte. Abraham hat eine bewegte Geschichte. Gott hat ihm versprochen, einen Sohn. Und es klappte nicht. Klappte heute nicht, morgen nicht, übermorgen nicht. Die Zeit verging und Abraham dachte, naja, ich muss ein bisschen nachhelfen. Die Frau war auch, und jetzt müssen wir aufmerksam sein, weil das ist typologisch etwas für uns. Was symbolisiert die Frau in der Bibel? Die Gemeinde, oder? Wer kam mit der Idee, ein klein bisschen anders zu machen? Habt ihr gemerkt? Wer hat die Idee gehabt? Die Frau. Wir als Kirche, wir lesen manche Sachen und oft haben wir auch Ideen und wir meinen, so muss es sein. Und da kommen wir mit Nachhilfeunterricht und meinen wir, so wirkt Gott. Aber es ist nicht immer das Gleiche. Vielleicht ab und zu, wie du formuliert hast, aber nicht immer. Und so war auch beim Abraham. Er hat ein klein bisschen nachgeholfen, und wenn wir ein klein bisschen schauen, stellen wir fest, es ist etwas ganz Gravierendes passiert. Nämlich, wer ist sein erster Sohn? Ismael. Okay, Ismael ist geboren, und jeder Vater ist stolz auf seinen Nachwuchs, oder? War nicht so, wie er sich vorgestellt, aber es war doch da. Und wir haben in Rumänisch ein Sprichwort, das Blut wird nicht Wasser. Und damit wollen wir sagen, dass wir halten an das, was zu uns gehört. Und selbstverständlich, Abraham hält auch an Ismael. Er denkt bis zu einem bestimmten Punkt, das ist das, was Gott mir versprochen hat. Jetzt frage ich euch, haben wir auch manchmal Interpretationen, die wir vor 20 oder 30 Jahren in einer bestimmten Art und Weise verstanden haben, und jetzt im Nachhinein, nachdem wir manche Ereignisse erlebt haben und manche Bücher von der Bibel, angefangen mit dem Geisterweissagung, dann stellen wir die Hand an die Schläfe und sagen wir, naja, müssen wir ein klein bisschen revidieren, oder? Es ist normal. Wir sind keine Ausnahme in das große Bild der Gläubigen in der Geschichte der Bibel. Wir sind genauso. Und Abraham muss jetzt etwas machen. Gott ruft ihn an und er ist bereit. Er kennt diese Stimme. Und wir kommen darauf noch einmal an, warum so geschah. Aber jetzt habe ich auch gesagt, pass mal auf, ich will eine Passage aus der Bibel nehmen, wo wir über die Vergangenheit reden und über die Zukunft. Das heißt, ich habe eine Begebenheit, die jetzt sich ereignet. Habe ich etwas über dieses Ereignis erzählt? Es war schon einmal. Aber dieses Ereignis erzählt mir auch eine Prophezeiung, was in die Zukunft sein wird. Und jetzt schauen wir in den Himmel. Die Bibel sagt uns nicht sehr viel darüber, aber ein klein bisschen werde ich erwähnen. Die Bibel sagt uns, dass initiell ein einziges Reich existierte, Reich Gottes, und alle waren damit zufrieden und alle haben Gott gelobt. So hat Gott dieses Universum geschaffen. Und alle haben Gott gelobt. Bis eines Tages. Hesekiel ist derjenige, der uns ein klein bisschen mehr darüber spricht und sagt, naja, plötzlich kam, wir nennen heute Sünde. Ein Gedanke war zuerst. Und in Deutschland ist ein Lied sehr bekannt, in unserer Geschichte hier in Deutschland. Die Gedanken sind frei. Und derjenige hat seine Gedanken freigelassen und immer weiter entwickelt. Und wenn man ein klein bisschen anders denkt, als sein sollte, könnte sein, dass auch etwas Falsches rauskommt. Und plötzlich scheint es so, und Ellen White versucht, uns zu beschreiben, wie es geschah. Luziferus wurde plötzlich Satan und versuchte immer wieder neue Allianzen zu schmieden, dass so viele auf seine Seite kommen. Und es scheint so, wir wissen nicht, wie viele waren seine Meinung oder haben sich beschäftigt mit seiner Meinung. Die Bibel sagt uns, und diese ein Drittel werden wir durch die ganze Bibel finden. Die Zeit erlaubt mir nicht, zu viel darüber einzugehen. Aber diese ein Drittel werden wir immer wieder finden. Und ein Drittel von dem Engel schlagen sich auf der Seite Satans an. Ich erzähle oft beim Evangelisationen diese Sache. Und oft kriege ich die Frage, ja, warum hat Gott den Satan nicht kürzer gemacht, dann hätte die ganze Traurigkeit dieser Welt nicht existieren müssen. Da stellt sich eine besondere Frage. Und die Frage lautet, Was hätten die Engel verstanden? Damals gab es nur Engel. Oder mindestens so viel ist uns berichtet. Vielleicht gab es auch etwas anderes, wissen wir nicht. Werden wir in die Ewigkeit erfahren. Aber jedenfalls, damals gab es diese Engel und ein Drittel waren auf der Seite Luziferus und zwei Drittel auf der Seite Gottes. Was hätten die, wenn Gott wirklich ihn kürzer gemacht hätte, was hätten die Engel, die auf der Seite des Satan gestanden haben, verstanden? Sie hätten verstanden, Yahweh ist stärker als Luziferus. Klar und deutlich. Das war auch eine Tatsache. Es ist keine Frage, ob Gott stärker ist als der Luziferus. Was hätten die anderen Engel, die auf der Seite Gottes geblieben waren, verstanden? Sie hätten verstanden dann, dass er stärker ist, aber hätten sie auch verstanden, dass Gott die Liebe ist? Unter keinen Umständen. Dann wäre ein Reich, und viele von uns haben wir Kommunismus erlebt, und wir wissen, was bedeutet, ein klein bisschen Angst zu haben. Ein klein bisschen üben wir auch jetzt und schauen wir, was die Schwester hier berichtet hat aus Geldern. Kann auch anderswo passieren. Ob wir glauben oder nicht an die ganze Geschichte, es ist eine andere Sache. Tatsache ist, dass die Gesetze momentan so ausschauen und wir müssen uns so orientieren, dass wir keine Schwierigkeiten bekommen. Und wir sehen, dass der Vater eine Lösung braucht. Und die Lösung war nicht vorhanden. Gott, nehmen wir den Vater, denkt ja, niemand versteht mich. Warum? Wer war Luziferus für den Vater als Beziehung? Wer war Luziferus? War sein Sohn, oder? Er war von Gott geschaffen. Wer waren die Engel? Die waren auch seine Söhne. Aber war niemand in dem ganzen Universum da, der Gott verstehen konnte als Vater? Jetzt frage ich, wie viele von euch seid ihr Mütter und Väter hier? Wie viele habt ihr Kinder? Aha, ihr versteht mich ein klein bisschen besser. Ich habe immer einen guten Draht zu den Kindern gehabt. Auch heutzutage kommen die Kinder zu mir. Ich habe keine Schwierigkeiten. Aber ich muss euch sagen, ich habe meine Frau an einem Freitagabend in Krankenhaus gebracht und kam etwas. Und nächsten Tag, bevor ich in die Gemeinde ging, bin ich beim Krankenhaus, man dürfte in Rumänien damals nicht ins Krankenhaus reinkommen. Aber ich bin an der Straße gegangen und so, wie die Fenster dort sind, war die Gebäude und meine Frau kam zum Fenster, halte ihn so an und sagte mir, Papi, der ist unser. Geschwister, der ist unser. Diesen Satz versteht nur derjenige, der Vater ist oder diejenige, die Mutter ist. Ja? Weil alle Kinder sind süß. Alle Kinder sind wunderbar. Aber meine Kinder sind etwas Besonderes. Und das brauchte der Vater. Jemand, der bezeugen kann, was für ein Gefühl hat ein Vater oder eine Mutter, wenn das Kind nicht die Wege geht, die von Vater und Mutter angegeben worden sind. Haben wir auch Kinder, die nicht gerade folgsam sind? Das ist das traurige Geschichte dieser Welt. Und Gott schuf Mensch nach Bilde Gottes. Und der Mensch bekam etwas, was die anderen Wesen im Universum nicht haben, nämlich die Möglichkeit, Väter und Mütter zu werden. Und das ist das Schöne in dieser Geschichte. Und jetzt erzählt uns durch diese Begebenheit, dass der Vater im Himmel eigentlich zwei Söhne hat. Einen echten und einen unechten. Wer ist der unechte Sohn? Luziferus. Und wer ist der echte Sohn? Jesus Christus. Und genau das gleiche Geschichte haben wir in Abraham mit seinen beiden Söhnen. Sind die nicht beide seine Söhne? War Luzifer nicht der Sohn des Vaters? War auch der Sohn des Vaters. Aber nicht in diesem Sinne. war nicht der Sohn der Verheißung. Und hier haben wir einen Sohn, der verheißen worden ist. Und damit wird auch die Geschichte, wenn wir Ellen White, wenn ich mich nicht irre, in Patriarchen und Propheten steht geschrieben, dass die den Engel bekannt gegeben worden ist, dass sie ein Erlösungsplan entstehen soll. Aber die haben nicht verstanden, wie das geschehen wird. Aber ist interessant und das ist auch wichtig für uns zu lernen, dass wir, auch wenn wir nicht alles verstehen, dem Vater glauben. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Wir verstehen nicht alles. Oder ist jemand da, der alles versteht? Ich muss zugeben, ich verstehe nicht alles. Aber ich habe volles Vertrauen auf das, was der Vater sagt. Und wenn er mir versprochen hat, ich habe eine Lösung, dann glaube ich an diese Lösung. Bruder Knott erzählte einmal, er war mit seinem Sohn, er war bei der Division damals und in der Schweiz, wer die Schweiz kennt, sind viele Gebirge und er fuhr mit seinem Sohn und der Sohn sah vor so einen riesigen Berg und er fragte, ja, wie machen wir es? Und der Vater sagte nichts. Ein paar Minuten später sah der Junge so ein Tunnel. Und der Junge war 4, 5 Jahre alt und sagte, ach so. So ungefähr funktioniert auch bei uns. Oft sehen wir nur die großen Schwierigkeiten, die vor uns stehen, die großen Probleme, die da sind. Und wie werden wir sie lösen? Vielleicht heutzutage noch mehr als anderswann. Und dann kommt, ach so. Und genau so haben die Engel damals verstanden, als diese Begebenheit geschah. Da haben sie, ach so. Und steht auch geschrieben, dass manche Engel sich angeboten haben, sie selber das Opfer zu sein. Lesen wir ein bisschen weiter. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Einen Satz, der komisch klingt, oder? Wusste dieser Abraham nicht, dass Gott keine Menschenopfer braucht? Wusste er nicht, dass später wird nominalisiert in die Gebote, dass man nicht töten sollte? Vielleicht hätte Abraham viele Argumente da gehabt, Mensch, diese Stimme ist mir fremd. Aber jetzt stelle ich noch eine Frage, wie oft hat Gott zu ihm gesprochen? Hier, in dieser Begebenheit, wie oft hat Gott mit ihm gesprochen? Ein einziges Mal. Und da lesen wir auch in den Geisterweissagen, dass Abraham alle diese 3 Tage gebetet hat. 3 Tage ist auch nicht von ungefähr. Alle 3 Tage gebetet hat, dass Gott ihm berichtigt, was er verstanden hat. Hat Gott berichtigt? Nein. Es ist stehen geblieben. Das, was Gott gesagt hat, ist stehen geblieben. Und der Mensch ist so überzeugt, und auch hier sagt Ellen White, dass er geglaubt hat, wenn Gott ihm den Isaak nimmt, kann er ihn wiedergeben. Das ist das Schöne, oder? Glauben wir, wir haben noch ein paar Begebenheiten, wir sehen den Fall von Lazarus, wo die Schwester klar und deutlich wissen, aha, er wird dann auferstehen. Wo sollte er gehen? Auf Moria. Was entstand später auf Moria? Weiß jemand? Der Tempel. Merkt ihr, Geschwister, Gott wird schon im Voraus mit klaren Ansagen, hier wird das geschehen. Ich glaube, bei euch habe ich die Predigt nicht aus 2. Buch Mose, Kapitel 12, über das Passafest. Dort wird bestimmt, wann das geschehen sollte. Am 14. Nisan für mich die größte Prophezeiung, die Bibel enthält, auch wenn wir oft nicht so abgenommen haben, diese Information. Wobei für mich den Tag, wann Jesus für mich sterben sollte, das Wichtigste in die ganze Geschichte ist. Und hier noch eine Frage. Wie viele Söhne hat Abraham? Wir haben noch einmal geantwortet auf diese Frage. Wie viele Söhne? Und wir reden von diesem Moment, weil später hat er mehrere gehabt. Aber in dem Moment, wie viele Söhne hat er gehabt? Zwei. Und genau das Problem haben wir auch hier, was in der Vergangenheit war, Luziferus Jesus. Und wenn wir in die satanische Kirche heute gehen sollten, empfehle ich niemanden. Aber wenn man dort ein klein bisschen liest, stellt man fest, die behaupten Folgendes, nämlich wir beten Luziferus an, weil er der erste Sohn Gottes ist und nicht Jesus Christus. Merkt ihr das Bild? Ist genau das gleiche Bild, die auch hier erscheint. Die ganze arabische Welt hat sich von dem Christentum getrennt und die haben gemeint, im Jahre 622, dass sie Nachfolger, wenn man mit dem Imam spricht, er meint, es war Judentum, dann folgte das Christentum und im Jahre 622, Mahomet wurde beauftragt, das zu nehmen von den Christen, genauso wie von den Juden genommen worden ist, und das zu dem Islam rüberzugeben. Das ist eine andere Geschichte, vielleicht anders mal können wir darüber reden. Und hier, man redet immer über den richtigen Sohn und über den falschen Sohn. In Vergangenheit, präsent, was hier die Begebenheit erzählt, und in die Zukunft. Wir haben immer das Problem, dass wir im Grunde genommen zwischen die beiden wählen sollen. Wir haben zwei Varianten. Einmal ersten Adam, zweiten Adam. Oder Luziferus und Jesus. Ja? Und da muss ich noch ein Wort aus dem Evangelium dazu. Wisst ihr, dass plötzlich der Mensch aufgerufen ist, durch Pilatus einen Wahl zu treffen. Und er hoffte, dass die Menschen so klug sind, die richtige Wahl zu treffen. Und wer wurde gebracht als Alternative für Jesus? Aber wisst ihr, was Barabbas in Hebräisch bedeutet? Der Sohn des Vaters. Das heißt, wenn wir schauen, Barabbas und Jesus, das sind ganz verschiedene Paar Schuhe, ganz verschiedene Leute, nicht zu vergleichen. Und doch die Menschen vergleichen. Weil der Sohn des Vaters ist. Und was ist Jesus? Ist auch der Sohn des Vaters. Aber ich gebe euch hier ein Beispiel. Wir haben gerade ein Jahr und wurde das Prozess in den USA gegeben und der Polizist bekam 40 Jahre Strafe, weil er einen Farbigen getötet hat. Aber wenige wissen, dass wir als Adventisten haben mit der Farbigen überhaupt kein Problem in unserer Gemeinde. Unsere Gemeinde ist etwas mehr schwarz als weiß, das müssen wir wissen. Hier in Europa haben wir nur wenige Geschwister, aber weltweit haben wir 70% farbige Geschwister. Das heißt, wir fühlen mit diesen Leuten. Nicht, dass jemand versteht, es ist richtig, was der Polizist gemacht hat. Es war nicht richtig. Aber wisst ihr, was für eine Person diese George Floyd war? Er saß 12 Mal im Gefängnis. Von seinen 46 Jahren war über 10 Jahre im Gefängnis. Auch damals war unter Drogen. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Ich will das nicht entschuldigen. Es ist nicht gut, was die Polizisten gemacht haben. Ja? Ich will nur sagen, ist das richtig? Aus so einer Sache Autos zu demolieren, Schaufenster zu demolieren, wenn man für sowas demonstriert, dann darf man auch ohne Maske, ist auch kein Problem. Die Situation ist so. Ne? Ich denke, wir verwechseln manche Sachen. Ich denke, wenn wir zwischen uns einen Adventist hätten, der 10, 12 Jahre im Gefängnis war, würden wir nicht auf die Barrikade gehen und schreien, warum habt ihr unseren Bruder so behandelt? Aber in der Fall schon. Und hier muss man denken, es ist genau der gleiche Gedanke, Änderung des Sinns der Sache. Und da schaut ihr die ganze Genderagenda und alles, was in dieser Welt ist. Es ist alles eine Umdrehung der Wahrheit und eine Torsionierung der Moral. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz für Brandopfer, machte sich auf und ging hin an dem Ort, dem Gott bezeichnet hat. Er stellt nicht mehr Fragen. Er wartet, dass etwas geschieht, aber er stellt keine Fragen. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah das Ort von Ferne. Hat er schon den Ort gesehen vorher? Nein, aber wir haben mehrere solche Begebenheiten in der Bibel, dass die Leute plötzlich etwas erkennen, obwohl sie das nie gesehen haben. Könnt ihr euch da Kapitel 3 aus Daniel in Erinnerung rufen? Da plötzlich sind drei Leute im Feuer geworfen und der König spricht etwas und sagt, haben wir nicht drei reingeworfen und ich sehe vier und der vierte, wie schaut aus? Ja, woher hat er das Bild gehabt? Könnte nicht vielleicht sein, dass Daniel in Zeit ein klein bisschen erklärt hat und beschrieben hat. Und plötzlich kommt bei dem klar und deutlich, Mensch, das ist. Da sprach Abraham zu seinem Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Lügt Abraham? Wie ist das? Lügt Abraham?
Ja.
Ja, da die deutsche Sprache ist reich in diese Richtung, man kann sagen Jein und dann haben alle richtig geantwortet. Ja? Ja. Im Grunde genommen lügt er, weil er hat etwas anderes vor. Auf die andere Seite sagt er die Wahrheit, weil der Heilige Geist ihm so die Worte in den Mund gelegt hat. Habt ihr solche Plätze noch gesehen in der Bibel? Ich gebe euch noch ein Beispiel. Petrus spricht über die Prophetie und sagt, ihr habt das prophetische Wort. Und es ist gut, wenn ihr Acht gibt. Bis wann? Habt ihr gemerkt? Wo? In eurem Herz. Wenn wir von Morgenstern reden, von was reden wir? Von Wiederkunft Christi, ja? Und war er zu der damaligen Zeit, in dem Moment, als er das geschrieben hat, war er überzeugt, dass er einschlafen werde und irgendwann wird er auferstehen und in dem Reich Gottes kommen? Ich denke, er war mehr überzeugt in dem Moment, dass er, so wie Paulus, Jesus sehen wird bald, und er nicht mehr sterben muss. Aber habt ihr gemerkt, er formuliert es richtig. Bis der Morgenstern wo? In eurem Herz. Das ist das Wichtigste. Merkt ihr, die Bibel ist fantastisch. Es gibt kein anderes Buch, der so fantastisch ist wie die Bibel. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinem Sohn Isaak. Da frage ich euch. Wir kennen die Geschichte weiter. Wir wissen, wie bei Jesus geschehen ist. Wer hat das Holz getragen? Merkt ihr? Wir hätten, und wohl wahrscheinlich haben die Juden damals nicht so interpretiert. Die haben es nicht so kapiert. Ja? Im Nachhinein stellen wir fest, aha, so ist es. Er musste das Holz tragen. Und das ist genauso prophezeit, wie es auch geschehen ist. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm für Brandopfer? Ist logisch die Frage? Ganz logisch. Aber stellt euch ein bisschen in die Haut von Abraham. Du gehst hin, du weißt, was du im Kopf hast. Und dein Kind fragt dich das. Ich habe auf eine ganz andere Art und Weise etwas Ähnliches erlebt. Wir wollten rausgehen aus Rumänien. Initiell nicht, aber dann wegen einer Operation für meinen Sohn haben wir beschlossen, wir wollen rausgehen. Und wir kamen mit dem Plänen im Kopf von irgendwo 300 Kilometer vom Haus entfernt, kamen wir heim, wir haben zwei Bedingungen gestellt, wir wollten nie über die Grenze fliehen, wir wollten nie nach Deutschland kommen und wir wussten, meine Schwiegermutter ist streng dagegen und meine Ziehmutter, eine sehr gläubige Frau, auch eine Deutsche, die eine ganz große Rolle in meinem Leben gespielt hat, in meinem zum Glauben kommenden Moment war, die waren immer dagegen, nach Deutschland zu kommen. Und mit meiner Frau auf dem Weg haben wir zwei Bedingungen gestellt und haben wir gesagt, wenn Mama, meine Schwiegermutter, und Schwester Binder einverstanden sind, dass wir über die Grenze fliehen, dann werden wir fliehen. Und kamen wir heim und Schwester Binder hat mir gesagt, Cornel, du bist David, du musst jetzt fliehen, Saul ist hinter dir. Und tatsächlich war die Polizei hinter mir in den nächsten Tagen, weil sie angeblich gedacht haben, dass ich ein großer Organisator bin für viele, die aus der Rumänien fliehen sollten. Wir wussten selber nicht, wir haben nicht einmal eine Karte, nichts. Wir sind einfach durch den Glauben über die Grenze gegangen. Aber so haben wir gedacht. Aber was ich euch erzählen wollte, wir kamen in der Nacht, es war 4 Uhr in der Früh. Und ich wusste, jetzt küsse ich meine Kinder noch einmal. Und wenn Mama und Schwester Binder einverstanden sind, fahren wir zur Grenze. Wir wohnten irgendwo in Mitte Rumänien. Und mein Sohn steht auf und kommt beim Papi in Armen. Das war sein Lieblingsplatz. Und fragte mich, es war November, Ende November. Und sagte mir, Papi, du hast gesagt, im Winter seid ihr daheim. Und ich wusste, was ich im Kopf habe. Ich habe ihn geküsst, habe ich ihn runtergelassen und habe ich mich gedreht, habe ich angefangen zu weinen. Wisst ihr was? Ich habe auch heute, manche von euch kennen ihn. Er ist ein sehr gläubiger Junge, der inzwischen 42 geworden ist. Er hat einen großen Albtraum erlebt damals. Er wusste Folgendes, mein Papi lügt mich nie. Und sein Vater ist weg. Und sein Vater hat sich nicht getraut, ihm zu sagen, Papi, ich gehe zur Grenze. Es war groß, als wir die Sache ausgestanden haben. Dass wir uns ausgesprochen haben und ihn verstanden haben, was für ihn, für eine Welt gebrochen ist. Mein Papi, der so ist, der mich nie belügt, hat mich doch belogen. Isaac stellt die Frage. Und manche Fragen von unseren Kindern sind so schwerwiegend, dass wir ganz, ganz schwer beantworten können. Stellt euch vor, wie ist es für eine Mutter, die abtreiben wollte, aber das Kind kam trotzdem zum Leben. So bin ich. Und der Sohn fragt, ja warum? Ihr Sohn hat nie gefragt das, obwohl er wusste. Habe ich ihr Geheimnis freigelassen. Aber es ist in dir etwas gebrochen. Die Wissenschaftler haben festgestellt, die Kinder wissen schon von klein auf, auch wenn sie im Bauch sind, sie fühlen, ob sie geliebt sind, erwartet sind oder nicht. Und das ist ganz wichtig für den Charakter weiter. Darum ist eine Gnade Gottes, wenn wir trotzdem aus so einem Albtraum entstehen und doch Gott uns erbarmt und einen Weg anbahnt. Und wir sehen die Geschichte weiter. Da sprach Isaak, haben wir gelesen, und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Wer sorgt für den Brandopfer? Ist nicht unser Vater im Himmel? Hat nicht er in seiner Vorsehung einen Plan gemacht, in dem Jesus Christus vorgesehen war als Opfer? Gott sorgt dafür. Und Gott hat gesorgt. Wenn wir schauen die Geschichte weiter, wir lesen Jesaja 53, sollte es eigentlich ganz deutlich für die Juden gewesen sein. Aber wisst ihr, was die Juden gesagt haben? Jesaja 43 ist nicht aus der Bibel, es ist von der Jünger später geschrieben. Aber wir haben 1947 die Dokumente von dem Toten Meer gefunden und da haben wir genau Beweise, dass diese Schriften von 2. und 3. Jahrhundert vor Christi von Essener entstanden waren. Das heißt, die Jünger waren noch nicht da. Und interessanterweise, Jesaja ist relativ gut erhalten und Kapitel 53 ist sehr gut erhalten. So, dass wir Beweis haben, das, was Gott gesagt hat, erfüllt sich buchstäblich. Und lesen wir weiter. Und als sie an den Ort kamen, sehen wir alles, was passiert. Kapitel, Vers 11, da rief ihm der Engel den Herrn von Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Endlich die Stimme. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Was für ein erlösende Gefühl muss das gewesen sein für Abraham. Muss ich ihn nicht. Da fand er ein Tier dort und er wurde geopfert. Aber, liebe Geschwister, da möchte ich euch, ich hoffe, ihr liebt die deutsche Literatur. Oder mindestens deutsch geschriebene Literatur, weil der Autor hat nur 29 Jahre gelebt und 1799 schrieb er das, was am meisten von ihm bekannt ist. Er war ein Jude, Friedrich Schiller, und er schrieb damals, 1799, sein schönstes Gedicht. Wie heißt das? Die Bürgschaft. Kennt ihr das? Es ist interessant. Ich möchte mit dem Bild von diesem Gedicht abschließen. Vielleicht eine oder andere von euch habt ihr das Gedicht gelesen. Erzählt man über einen Mann, der sich versündigt hat dem König gegenüber und er musste dazu sterben. Er wurde zum Tode verurteilt und sollte in 3 Tagen vollstreckt werden. Aber der Mann hatte Familie und er sagte: Ich will mich verabschieden von meiner Familie. Erlaub mir zu gehen nach Hause. Ich komme rechtzeitig, dass ich hingerichtet werden sollte. Der König schmunzelt und sagt: Ja, bist du dicht? Wie soll ich dir glauben? Hast du jemanden, ein Bürger, hast du jemanden da, der für dich da bleiben könnte, im Fall der Fälle, dass du nicht zurückkommst, dass der ab dem Eschafott stirbt? Und er sagte: Ja, ich hab's. Und wirklich, der Mann existierte und der Mann blieb da. Und dann wird erzählt, wie die Reise geschehen war. Die Natur war dagegen, alles war schwierig. Der Weg nach Hause war nicht einfach zu betreten. Der kam an, verabschiedete sich von seiner Familie und kämpfte zurückzukommen in absehbare Zeit, dass er rechtzeitig in Syrakus ankommen kann, um nicht seinen Freund auf dem Eschafott kommen zu lassen. Aber es scheint so, dass die Natur dagegen ist. Feuer und Wasser, alles spielen dagegen. Der Weg ist so schwierig und er kann kaum mehr vorankommen. aber er kämpft. Und es scheint so, dass er verspätet. Und als er an die Pforte Syrakus ankam, hörte er, wie die Musik eigentlich der Anfang des, in Anführungszeichen, Feier lautete. Und er kämpfte weiter, lief wie er konnte, so schnell wie er konnte. Und als die Trommeln und die Trompeten den Signal gegeben haben, jetzt muss anfangen, kam er an und dort war eine große Menge auf dem Platz. Und er schrie von hinten, nicht er, sondern ich. Und das Gedicht endet mit den Worten, wenn so eine Freundschaft existiert, die Worte kommen von der König, wenn so eine Freundschaft existiert, in diese Bunde möchte ich der Dritte sein. Schiller hat schön geschrieben. Aber die Bibel hat wunderbar geschrieben, weil das ist eine wahre Geschichte. Ich weiß nicht, ob die Geschichte von Schiller wahr ist oder ist nur eine erfundene Geschichte. Aber diese Geschichte mit Jesus ist wahr. Und leider dort auf Golgatha kam keiner von uns an und schrie, nicht er, sondern ich. Es wäre nur gerechtfertigt, oder? Ich sollte eigentlich dort stehen. Ich sollte auf dem Holz genagelt werden. Nicht er. Aber Gott ist wunderbar. Und Gott erzählt uns Erinnerungen über die Zukunft. Der Erlösungsplan war gültig, als er versprochen hat. Ich werde einen Plan machen. Und die Bibel verrät uns und sagt, wann war der Plan gemacht? Bevor der Grundstein der... Aha. Ab dem Moment, als Gott aus seinem Mund diese Versprechung oder Verheißung, da bin ich nicht befugt, die Unterschiede zwischen Versprechung und Verheißung in Deutsch zu machen. Aber diese Verheißung garantiert uns. Und es war schon an dem Moment gültig und es wird bis in die Ewigkeit gültig sein, wenn wir alle dort ankommen. Dann endet das Opfer. Liebe Geschwister, ich möchte euch Mut machen. Wir erleben schwierige Zeiten. Ich bin ein glücklicher Adventist, weil ich fast jeden Sabbat predigen muss und dann muss ich nicht mit der Maske auf der Nase bleiben. Aber das ist für mich ein schwacher Trost. Ich sehe euch mit der Maske drauf und bin ich nicht darüber glücklich. Ich hoffe, dass wir bald das nicht mehr machen müssen. Sollen wir darüber auch beten. Aber eines weiß ich. Ob da in Verbindung mit der Maske, in Verbindung mit den Maßnahmen, die existieren, vielleicht noch andere Schwierigkeiten kommen werden, weiß ich nicht. Ich bin kein Hellseher und ich kann nicht die Zukunft sagen in diese Genauigkeit. Aber eines kann ich euch sagen. Aus Babylon müssen wir raus. Und mit Jesus, mit dieser Erlöser, müssen wir bleiben. Wenn nicht, will ich diese Worte überhaupt nicht sagen. Ich will denken und hoffen und glauben, dass wir alle gemeinsam den Weg gehen, die in die Ewigkeit führt. Und das wünsche ich euch allen und mir selbstverständlich auch und meiner Familie auch, dass bald Wirklichkeit wird. Amen.